Radio Sai, Deutschland.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland begrüßt Sie mit einem herzlichen Om Sai Ram. Die heutige Sendung haben wir unter das Thema Gott und Göttlichkeit gestellt. Bhagavan Sri Satya Sai Baba sprach in vielen seiner Ansprachen über das Prinzip Göttlichkeit, das allen Wesen und allem, was ist, innewohnt. In seiner Ansprache am 13. März 2002 sagt Bhagavan: Wenn ihr euer Vertrauen in Gott stärkt, könnt ihr alles im Leben erreichen. Ihr könnt jede Form sehen. Tatsächlich werdet ihr Gott selbst werden. Gott ist nicht von euch getrennt. Ihr seid nicht von Gott verschieden. Ihr und Gott seid eins. Versteht diese Wahrheit und erreicht den Zustand der Einheit. Diese Sendung legen wir Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Liebe und Dankbarkeit zu Füßen. Es gibt viele Informationsquellen über das Thema Gott und Göttlichkeit. In unserer Sendung jedoch beziehen wir uns auf Aussagen von Bhagavan Sri Satya Sai Baba über dieses Thema. Und wie Sie sicherlich verstehen, konnten wir nur eine kleine Auswahl aus den vielen Ansprachen und Aussagen von Bhagavan über Göttlichkeit treffen. Als erstes hören wir Auszüge aus der Serie Conversations with Sai, Gespräche mit Sai, Satyupanishad, direkte Belehrungen von dem Höchsten Einen, erschienen bei Hartohart Deutschland im April 2008. Bhagavan Sri Satya Sai Baba beantwortet Fragen von Professor Anil Kumar über das Thema Göttlichkeit.
Swami, Gott ist eigenschaftslos. Er steht über den drei Eigenschaften Sattvika, Rajasika und Tamasika. Aber wir sind an diese drei Merkmale gebunden. Wie können wir demnach Gott erkennen?
Gott besitzt zwei Aspekte. Er kann als der eine mit Merkmalen und ebenso jenseits von diesen erfahren werden. Du solltest hauptsächlich eines wissen. Gott ist in den Eigenschaften. Aber die Eigenschaften sind nicht in ihm. Eigenschaften oder Merkmale können nicht ohne die Göttlichkeit in ihnen funktionieren und wirken. Gold ist in den Schmuckstücken, aber die Juwelen sind nicht in dem Gold. Töpfe werden aus Ton hergestellt, aber nicht umgekehrt. Silberwaren, wie Becher oder Teller, sind aus Silber gemacht, aber der Becher und der Teller sind nicht das Silber. Ein anderes Beispiel. Du weißt, eine elektrische Glühbirne leuchtet und ein Ventilator dreht sich. Radios, TVs etc. sind elektrische Geräte, die Elektrizität benötigen, um zu funktionieren. Aber nicht eines dieser Geräte ist in der Elektrizität. Vergleichsweise ist Gott in den Merkmalen vorhanden. Sie sind nicht in Gott enthalten. So können wir gewissermaßen sagen, er hat Eigenschaften und gleichzeitig, er ist eigenschaftslos. Das ist Saguna und Nirguna. Jeder Mensch hat drei Eigenschaften, Sattva, Rajas und Tamas. Aber die eine, die die anderen zwei beherrscht, entscheidet über sein, ihr, Denken, Fühlen und Handeln. Solange wir diese drei Merkmale nicht transzendieren, können wir die wahre Göttlichkeit nicht erfahren. Hier ist ein anderes Beispiel. Wenn du deine eigene Brust sehen willst, was musst du tun? Als erstes ziehst du dein Jackett aus, dann dein Hemd und schließlich auch dein Unterhemd. Ist es nicht so? Und so, um die Brust der Göttlichkeit zu sehen, musst du zuerst die Jacke der Tamasika-Eigenschaft ausziehen, dann das Hemd der Rajasika-Eigenschaft und das Unterhemd der Sattvika-Eigenschaft.
Swami, bitte erzähle uns von den zwei Aspekten Gottes, Gott mit Form und ohne sie.
Hier sind viele verwirrt. Ohne eine Form, woher bekommst du die Formlosigkeit? Wie kannst du dir das Formlose vorstellen? Da du eine Form hast, kannst du dir Gott nur in einer Form vorstellen. Zum Beispiel, wenn ein Fisch sich Gott vorstellt, kann er sich Gott nur in der Form eines größeren Fisches vorstellen. Ebenso ist es, wenn irgendein Büffel sich Gott vorstellt. Dann kann er sich Gott nur in der Form eines größeren Büffels vorstellen. In gleicher Weise kann sich der Mensch das Vorhandensein Gottes nur in der menschlichen Form vorstellen, der Form eines vorbildlichen Menschen. Auch auf den formlosen Aspekt Gottes kann meditiert werden, basierend auf den Aspekt Gottes mit Form. Du kannst das Formlose nicht ohne eine Form erreichen. Hier ist ein kleines Beispiel. Ihr alle sitzt heute in dieser Halle in Kodaikanal vor Swami und lauscht Swamis Worten. Das ist eine Erfahrung mit einer Form. Später gehst du nach Hause und nach ein paar Tagen beginnst du über das zu reflektieren, was sich hier ereignet hatte. Du erinnerst dich an das ganze Szenario. Kam Swami tatsächlich physisch zu dir? Hast du diesen Raum bei dir vorgefunden? Seid ihr alle dorthin gegangen? Nein. Aber dieses unmittelbare Ereignis stellt sich dir innerlich bildlich so dar, dass es dir die indirekte Erfahrung gibt, als seist du hier. Was du hier siehst, ist das Sakara mit Form. Und was du dort erfährst, ist das Nirakara, das Formlose. So basiert das Formlose auf dem Aspekt mit Form. Das eine kann nicht ohne das andere existieren. Ein anderes Beispiel. Hier ist Milch. Du möchtest sie trinken. Wie trinkst du sie? Benötigst du nicht eine Tasse oder ein Glas? Gleichermaßen, um Gott zu verehren, Milch, benötigst du eine Form, Tasse.
Swami, welcher von diesen zwei Wegen der Verehrung ist größer? Der Aspekt mit Form oder der andere, der Formlose?
Meiner Meinung nach sind beide gleich. Der eine ist in keiner Weise größer als der andere. Du bist gerade in Coimbatore. Hier ist das Land flach, ohne irgendwelche Aufs und Abs. Die Ebenheit des Landes ist durchweg gleichbleibend. Niemand ebnete es. Niemand bearbeitete den Boden, um so zu sein, wie dieser ist. Es ist das grundlegende Muster von Coimbatore. Aber Kodaikanal ist in den Bergen gelegen. Niemand stellte die Berge dorthin. Sie sind entstanden. Coimbatore und Kodaikanal sind voneinander verschieden. Jedes von ihnen ist vollwertig, aber jedes auf seine eigene Weise.
Swami, die heiligen Schriften erklären, dass Gott allgegenwärtig ist. Gott ist überall. Bitte sei so freundlich und erkläre diesen Aspekt der Göttlichkeit. Wie dürfen wir ihn verstehen?
Die Bhagavad Gita sagt, Gott ist der Samen dieser gesamten Schöpfung, allen Seins. Zum Beispiel, du siehst hier einen Mangosamen, du legst ihn in den Boden. Während die Tage vergehen, keimt der Samen. Im weiteren Verlauf bringt der Samen eine Wurzel hervor, dann einen Stängel, ein Blatt, Zweige und allmählich Blüten. Der Samen ist latent in jedem Teil der Pflanze, da alle Teile direkt oder indirekt mit ihm verschmolzen sind. Zum Schluss ist das anfängliche oder der ursprüngliche Samen im harten Kern der Frucht vorhanden. So ist Gott im gesamten Universum vorhanden. Die ganze Welt ist ein Baum, Gott ist der Samen, und die Früchte sind die Lebewesen oder Geschöpfe, aus dem Lebensbaum geboren.
Swami, du sagst, die Göttlichkeit ist in jedem, aber wo war sie, bevor wir geboren wurden? Existiert die Göttlichkeit auch nach unserem Tod?
Das Göttliche existiert. Göttlichkeit ist unvergänglich, rein und makellos. Sie hat weder Geburt noch Tod. Sie ist ewig und unveränderlich. Sie ist jenseits von Zeit und Raum. Göttlichkeit transzendiert alle physischen Gesetze. Nun zu deiner Frage. Wo existierte Göttlichkeit vor deiner Geburt? Und wo wird sie nach deinem Tod sein, während sie dieses Leben hindurch in dir ist? Du siehst dort auf der Mauer ein Elektrokabel und ebenso Lampenfassungen hier und da, um Glühbirnen anzubringen. Du bekommst nur dann Licht, wenn eine Glühbirne in einer Fassung befestigt ist und nicht anderweitig. Warum? Der elektrische Strom fließt durch das Kabel in die Glühbirne, die in der Fassung befestigt ist. Wenn du die Glühbirne in deiner Hand hältst, wird sie nicht leuchten, weil dort keine Stromversorgung ist. Was du verstehen musst, ist dieses. Der elektrische Strom wurde nicht neu produziert, um in die Glühbirne zu gelangen. Er befand sich bereits in dem Kabel. Wenn du die Glühbirne entfernst, was wird mit dem Strom geschehen? Er wird weiterhin im Kabel bleiben. Der einzige Unterschied besteht darin, dass du sein Vorhandensein nicht als Licht erleben wirst. Vergleichsweise ist der Körper die Glühbirne. Der Strom der Göttlichkeit fließt in ihm als das Licht des Lebens. Wenn diese Glühbirne des Körpers entfernt wird, besteht der Strom der Göttlichkeit, verborgen oder latent, weiter. Und zwar, weil die Göttlichkeit ständig bestanden hat, vor deiner Geburt, dein Leben hindurch und auch nach deinem Tod da sein wird, wie der elektrische Strom.
Swami, kann die Göttlichkeit erforscht werden? Ist es möglich, sie mit dem Verstand zu erkennen?
Alle weltlichen Erfahrungen sind durch Zeit und Raum gebunden. Deine Sinne helfen dir, alles, was in der Außenwelt ist, zu erfahren. Wissenschaft und Technologie untersuchen die 5 Elemente, machen bestimmte Kombinationen und Umsetzungen und bieten der Menschheit gewisse Annehmlichkeiten und Bequemlichkeiten, um ein besseres Leben zu führen. Dies schließt elektronische Geräte, Computer und so weiter ein. Ein Wissenschaftler leitet ein Experiment, aber die Erfahrungen eines spirituellen Aspiranten von Göttlichkeit können nicht in einem Labor betrieben werden. Wieso erwartest du, irgendetwas über Göttlichkeit zu erfahren, die jenseits von Ausdruck ist? Wie kannst du dir Göttlichkeit vorstellen, die jenseits des Begreifens ist? Wie kannst du über Göttlichkeit forschen und experimentieren, die deinen Verstand und deine Sinne transzendiert? Die Wissenschaft basiert auf Experimenten und die Religion auf Erfahrung. In der Wissenschaft analysierst du, aber in der Religion erkennst du.
Nun lassen Sie uns einem Auszug aus Bhagavans Dasharaha-Ansprache am 24. Oktober 2001 lauschen, in der Bhagavan über die den Menschen innewohnende Göttlichkeit und über das Urprinzip Göttlichkeit spricht.
Gundeladarunatti Goppa Sampadalela Gundelu అదరు నట్టి గొప్ప సంపదలేన కోర్కెలదిమి త్రొక్కి కూలి మేలు లేదు పూర్ణ సుఖము లేదు పూర్ణ దుఃఖం లేదు జగతి ఎందు లేదు లేదు కుండెలదరు నట్టి గొప్ప సంపద లేల కోర్కెలది మిత్రుకు కూలి మేలు.
Es ist weitaus besser, die Schätze des Herzens zu besitzen, als weltlichen Wohlstand. Es ist weitaus besser, ein kleines Einkommen zu haben, als unbegrenzte Wünsche. In dieser dualistischen Welt gibt es weder vollkommenes Glück noch vollkommenes Leid. Verkörperungen der Liebe.
Pavitra Bharatiya Samskruti Yandu Anadi Kalam Nundi Upanishattulu Manavunaku Aneka Sandeshamulu Andistu Vastunnavi.
Von alters her vermitteln die Upanishaden, die heiligen Schriften Indiens, der Menschheit viele kostbare Lehren. Die Lehren der Upanishaden sind ewig und unsterblich. Sie stellen die Wahrheit dar.
Raso vai saha Bhagavantudu rasa swarupudaniye ప్రపంచమునకు చాటుతూ వచ్చిన ఉపనిషత్. రసమనగా పానకంలోని చక్కెర వలె సర్వ అణుమునందు కూడాను సర్వ కణమునందు కూడాను చేరి ఉంటుంది. పాలలోని వెన్న వలె ప్రతి కణమునందు కూడాను ప్రతి అణువునందు కూడాను ఈ రసస్వరూపుడైన భగవంతుడు చేరియే ఉంటాడు.
Raso Vaisaha. Dieses Sanskritwort bedeutet Essenz. Die Upanishaden verkünden, dass Gott die absolute Essenz von allem ist. So wie sich die Süße des Zuckers überall im Sirup befindet, so durchdringt auch die Essenz des Göttlichen alles, selbst das winzige Atom. So wie sich Butter in subtiler Form überall in der Milch befindet, so durchdringt die Essenz des Göttlichen jede Zelle und jedes Atom der Schöpfung. Nur wenige bemühen sich jedoch, diese heilige Wahrheit zu verstehen.
Kani, itti pavitramainatundi tattvamunu andaru gurtinchaleru. Bhagavantuni yokka uniki evarunu artham chesukunaleru. Bhagavantuni yokka rahasyamunu ఎవరు కూడాను చాటుకోలేరు. గుడ్డులోని పిట్టవలే మానవత్వమును గుర్తింపజేసేటువంటి యొక్క ఉనికి అందులోనే మనం తెలుసుకునవచ్చును. అణువునందు మొదలుకొని ఘనం వరకు కూడాను ఈ సత్యం మనకు ప్రత్యక్షంగా గోచరమవుతున్నది.
Niemand bemüht sich, das Rätsel der Existenz Gottes und das Geheimnis der Göttlichkeit zu verstehen. So wie der Vogel im Ei enthalten ist, muss die Menschlichkeit im Inneren des Menschen gesucht und verstanden werden. Das trifft auf alles zu, vom Atom bis zum Universum, vom Mikrokosmos bis zum Makrokosmos.
మానవత్వంలో అర్థం కానటువంటి ఎన్నో విషయములను ఈ ఉపనిషత్తులు ప్రత్యక్షముగా సందేశం అందిస్తూ ఉన్నాయి. చెరకలోని తీపు వలె, మెరపలోని కారం వలె, నిమ్మలోని పులుపు వలె, పువ్వులోని వాసన వలె భగవంతుని ఉనికిని సర్వత్రా చాటుతూనే ఉన్నది.
Die Upanishaden erklären und lehren viele Geheimnisse der menschlichen Existenz. So wie die Süße im Zuckerrohr und der scharfe Geschmack in der Chilischote enthalten ist, so wie sich der saure Geschmack in der Limone selbst befindet und so wie der Duft in der Blume enthalten ist, so ist das Geheimnis der Göttlichkeit in der Schöpfung selbst zu finden.
ఇది ఏ ఇంజనీర్ కూడాను దీని అర్థం చేసుకోలేరు. ఏ సైంటిస్ట్ కూడాను దీనిని అర్థం చేసుకోలేరు. ఈ అన్ని కూడాను భగవంతుని ఉనికికి ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనం లేదు. ఇలాంటి ఉనికిని మనం గుర్తించుకోవడానికి తగిన కృషి చేయాలి.
Kein Wissenschaftler oder Ingenieur hat diese Wahrheit der Immanenz Gottes erfasst. Es gibt zahlreiche unmittelbare Beweise für die Existenz Gottes. Doch wenn man sich nicht darum bemüht, kann diese kosmische Allgegenwart auch nicht verstanden werden.
ప్రవహించేటువంటి ప్రవాహము ఎంతనో ఆనందాన్ని అందిస్తుంది. నిండిన చెరువులను చూస్తే చాలా ఉల్లాసం ఉప్పొంగిపోతుంది. పెరుగుతున్నటువంటి పంటలు చూస్తే ఎంతనో ఆనందం వేస్తుంది. ఇవన్నీ కూడాను భగవంతుని ఉనికికి ఇది ప్రత్యక్ష ప్రమాణములే.
Es bereitet so große Freude, das kraftvolle Fließen eines Flusses zu betrachten. In vergleichbarer Weise macht ein voller Wasserbehälter glücklich. Glück bereitet auch ein Feld, das reiche Ernte verspricht. Alles in dieser Schöpfung kann uns Freude bringen. Da Gott Glückseligkeit ist, sind dies alles unmittelbare Beweise der Allgegenwart Gottes.
ఇత్యాది ప్రత్యక్ష ప్రమాణములన్నీ కూడాను మానవులకు సందేశం అందిస్తూనే ఉన్నవి. కానీ మానవుడు గుర్తించుకున్నట్టుకు తగిన కృషి చేయటం లేదు.
Es gibt viele solcher Beispiele der Allgegenwart Gottes, die dem Menschen ständig Botschaften mitteilen. Der Mensch scheint dagegen jedoch immun zu sein.
ఈ ప్రపంచమునందు విశాలమైనటువంటి యొక్క అనుభూతులు ఎన్నియో కనిపిస్తున్నవి. మానవుడు పుట్టిన మొదలుకొని గిట్టినంత వరకు కూడాను అనేక విధములైనటువంటి యొక్క అనుభూతులను పొందుతున్నాడు. కానీ ఈ అనుభూతులన్నీ కూడాను తాను కల్పించుకున్నవనియు, తాను నెరవేర్చుకున్నవనియు, తన ప్రయత్నం చేత సాధించినవనియు తాను భ్రమిస్తూ ఉన్నాడు. కానీ ఇవి తనకు తాను కల్పించుకున్నటకు వీలు కాదు. తన తత్వాన్నే తాను గుర్తించుకోలేనటువంటి మానవుడు ఈ యొక్క అగమ్యగోచరమైనటువంటి యొక్క ఆస్తిక తత్వాన్ని ఏ రీతిగా తాను అర్థం చేసుకోగలడు?
In diesem weiten Universum sind so viele wunderbare Erfahrungen zu machen. Von der Geburt bis zum Tod durchläuft der Mensch zahlreiche Erfahrungen. In vielen Dingen ist er erfolgreich. Aber er macht sich selbst etwas vor, wenn er glaubt, dass ihm allein Ehre für all seine Errungenschaften gebührt. Er denkt, dass er der Handelnde ist und realisiert nicht, dass er es nicht ist. Wenn der Mensch schon in diesem ersten Fall nicht versteht, was Menschsein bedeutet, wie kann er dann das transzendentale Prinzip des Göttlichen verstehen?
సూక్ష్మమైనట్టి అణువున సూక్ష్మమగుచు, మేటి వస్తువునందున మేటి ఎగుచు, సర్వతను సాక్షి అయి ఉండునట్టి ఆత్మయే విత్తు, విత్తునే ఆత్మయగును.
Im winzigen und subtilen Atom ist er als das Kleinste im Kleinen gegenwärtig. Im Größten ist er als das Größte im Großen gegenwärtig. Und in allem ist er der ewige Zeuge, das Selbst. Und für jedwedes ist der Atman der ursprüngliche Samen.
కనుకనే గుడ్డులో ఉన్నటువంటి పిట్టకు గాని విత్తులో ఉన్నటువంటి వృక్షమును గాని ఎవరు కూడాను దీనికి సరైన జవాబు చెప్పలేరు. ఏదో కొంతమంది వారి వారి ఊహను పురస్కరించుకొని బోధించగలరే కాని సత్యమైనటువంటి యొక్క మార్గమును సరైన రీతిగా అందించేటువంటి వారు లేరు.
Mit rein weltlichen Ansichten als Grundlage kann niemand das Geheimnis des Vogels, der im Ei existiert, und des Baums, der im Samen vorhanden ist, vollständig erklären. Zweifellos wurden viele Vermutungen und Spekulationen angestellt, aber keine hat die Wirklichkeit vollständig dargelegt.
అణువులోపన తానై అణువు అగుచు, ఘనమునందును తానుగా ఘనము అగుచు, ఘనములో ఘనము, బిందువులో బిందువు.
Im Atom enthüllt er sich als das Atom, während er im Kosmos der ganze Kosmos ist. Folglich ist er das Große im Großen, und im Tropfen ist er eben nur ein Tropfen.
కనుకనే అతి స్వల్పమైనటువంటిది, అతి ఆకారహీనమైనటువంటిది కూడాను గొప్ప ఆకారాన్ని ధరిస్తుండాలి. గోచరము కానటువంటి యొక్క వస్తువులు కూడాను గోచరమైనటువంటి యొక్క పెద్ద ఆకారంగా గోచరిస్తుంటాయి. ఇదే విధంగానే భగవంతుని యొక్క ఉనికిని మనం కనుక్కోవాలనుకుంటే ఈ జగత్తులో జరిగేటువంటి ప్రతి మార్పునకును ఒక్కొక్క ఉనికిని మనం కనిపెట్టవచ్చును. కనుక భగవంతుని ప్రత్యక్షంగా చూడాలనుకుంటే అన్నింటి ఎందు కూడా మనం చూడవచ్చును.
Das göttliche Prinzip kann die gigantischste und eindrucksvollste Form annehmen, selbst wenn es in seinem Uraspekt formlos ist. Das Nicht-Offenbare kann massiv offenbar werden. Würden wir in diese Richtung forschen, nehmen wir die subtile Gegenwart Gottes in jedem kleinsten Aspekt des Universums wahr. Wenn wir Gott wirklich sehen wollen, können wir ihn tatsächlich in allem sehen.
నీవన్నీ చూస్తూ కూడాను నేను చూడలేదని భావిస్తున్నావు, నీకంటే మూఢుడు ఇంకొకడున్నాడా?
Tatsächlich siehst du und denkst immer noch, du tust es nicht. Kann es einen größeren Narren geben?
Tvameva mata cha pita tvameva Tvameva bandus cha saka tvameva Tvameva vidya cha dravina tvameva Tvameva sarvam mama deva deva Tvameva mata chapita Tvameva Tvameva bandus chasaka Tvameva Tvameva vidya chadravinam Tvameva Tvameva sarvam mama deva deva Tvameva mata chapita Tvameva Tvameva bandus chasaka Tvameva Tvameva vidya chadravinam Tvameva Tvameva sarvam mama deva
Auch Dr. John Hislop befasste sich in seinem Buch »Mein Barber und ich« mit dem Thema Göttlichkeit. Lassen Sie uns der Lesung mit Krog Krumbiegel lauschen, wie man die Gegenwart Gottes erlebt.
In einem Gespräch, das Barber in diesem Jahr mit mir führte, verriet er ein großes Geheimnis. Ich habe ihn jedenfalls nie zuvor darüber sprechen hören. Er sagte, dass das... was physisch in der Außenwelt, in Form von Handlungen und so weiter geschieht, keine vorrangige Bedeutung hat. Was wichtig ist, ist das, was von innen kommt. Es ist das Innere, welches im Äußeren eine Veränderung bewirkt und nicht umgekehrt. Baba brachte dafür folgendes Beispiel. Nehmt das Auto. Es wird von innen gefahren. Das heißt, wir müssen nach innen schauen und dann nach außen wirken. Was ist diese innere Aktivität, die Veränderung der Außenwelt bewirkt? Es ist Liebe. Liebe ist die mächtigste Kraft in der Schöpfung. Baba sagt, dass Liebe der Grund für die Schöpfung des Universums ist und dass der ganze Kosmos nichts anderes als ein Tanz der Liebe ist. Wir sollten deshalb die ganze Zeit an Gott denken, zu Baba beten, zu ihm sprechen und unsere Gedanken auf ihn gerichtet halten. Wenn wir uns zur Liebe bekennen oder vielmehr aufhören, sie zu leugnen. Diese Liebe, die unser wahres Wesen ausmacht, diese Liebe, diese Reinheit des Inneren, kann sich entfalten und die äußeren Umstände verändern, sobald wir ihr den ihr gebührenden ersten Rang in unserem Leben einräumen und sie als Liebe zu Gott identifizieren lernen. Wie gehen wir nun daran, diese im Inneren vorhandene, aber vielfach unbewusst schlummernde Liebe zu Gott zu wecken? Baba empfiehlt verschiedene Wege und Vorgangsweisen. Zuallererst muss Intensität vorhanden sein. Man darf sich nicht nur im Sessel zurücklehnen und sagen, Gott ist alles, so kann er alles bestimmen. Ich brauche überhaupt nichts zu unternehmen. Baba warnt vor einer solchen Einstellung. In Indien gibt es Gruppen, die so denken, und das ist ihr großer Fehler. Baba sagt, dass wir, bis wir voll verwirklicht, voll Gott verwirklicht sind, arbeiten, und zwar hart arbeiten müssen. Der Mensch ist in diese Welt hineingeboren, um zu arbeiten. Aber Arbeit ist nur dann voll wirksam, wenn sie mit vollem inneren Einsatz verrichtet wird. Baba sagt mir in der Tat, dass der wahre Grund, weshalb wir die Liebe, die in uns ist, nicht voll verwirklichen, darin liegt, dass wir nicht genügend Intensität haben. Wie sollen wir diese Intensität bekommen? Indem wir die Situation, in der wir uns befinden, voll und ganz im Herzen annehmen und in sie hineingehen. Wenn wir beispielsweise zusammen mit einer giftigen Schlange in einem dunklen Raum eingesperrt wären, mit welcher Intensität würden wir auf jedes kleine Geräusch lauschen? Mit welcher Intensität würden wir uns jede kleinste Bewegung überlegen? Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Wir sitzen beim Darshan und Baba kommt auf uns zu. Mit welcher Intensität sind unsere Blicke und unsere Aufmerksamkeit auf ihn geheftet? Vielleicht wird er stehen bleiben und etwas zu uns sagen. Vielleicht wird er uns auffordern, zum Interviewraum zu gehen. In diesem Augenblick ist volle Intensität vorhanden und wir sind wirklich hellwach. Nun, was gibt es in unserer gegenwärtigen Situation, das eine derartige Intensität in unser Leben bringen kann? Und wo lauert die Gefahr? Wir sind in diesen Körper, in diese Gesellschaft hineingeboren. Wir sind allen Arten von Einflüssen unterworfen. Unseren Eltern, unseren Lehrern, unserer Regierung, unserem Geschlecht, unserem Alter, unserer Größe, unserer Gesundheit, den Einflüssen der Sterne. Alles bewegt sich und wirbelt uns hin und her. Wir sind nicht frei. Und man denke an den Wirbelsturm unseres vergangenen Karmas, das sich hoch auftürmt und seinen Schatten drohend auf die nächste Inkarnation vorauswirft. Wohin wird er das zerbrechliche Gefährt von Körper und Geist treiben, wenn wir diese Gelegenheit verfehlen, die nur alle Millionen Male einmal vorkommt und die wir jetzt gerade haben, nämlich während der Zeit des Avatars zu leben und auf die Wahrheit zu hören, die er verkündet? Jetzt hat sich unser Geschick gewendet. Das Glück hat sich uns zugewandt. Wenn wir diese günstige Gelegenheit nicht ergreifen, wann wird sie wiederkommen? Ist die Gefahr nicht groß genug, dass endlich etwas Intensität in Geist und Herz einzieht? Angenommen, wir haben diese Intensität. Wie setzen wir sie nun ein, um die innere Welt zu verwirklichen, die nach draußen projiziert und dort Gestalt annehmen soll? Es gibt dafür, wie Baba sagt, eine Anzahl von spirituellen Übungen und Möglichkeiten. Unsere Zusammenkunft hier bietet nicht die Zeit, uns mit dem ganzen Gebiet der gesamten Situation zu beschäftigen, obgleich es sehr interessant wäre. Lasst mich nur kurz über einen einzigen Aspekt sprechen. Wie man Platz schafft für die Liebe Gottes, wie sie zu pflegen ist, wie wir die Liebe Gottes in uns immer lebendig erhalten können, wie man allzeit in Liebe an Gott denkt. Das kann vor allem durch das Gottsehen geschehen. Das bedeutet, durch die vergängliche Persönlichkeit hindurchzusehen, durch die vergänglichen Charaktereigenschaften derjenigen Person, mit der man zu tun hat, hindurch. Ich schaue hier auf diese Damen und Herren. Jeder hat eine andere Erscheinung. Jeder hat seine besonderen Merkmale, seine Geschichte, seine Eigenheiten und so weiter. Wir müssen erkennen, dass dies eben nur Erscheinung ist wie auf einer Kinoleinwand, wo ein Kampf stattfindet, Leute rennen, schießen, Gebäude in Flammen stehen und Bomben explodieren. All dies scheint uns sehr real. Unsere Kinder werden ängstlich, ein paar Frauen weinen wegen des Unglücks, das dem Helden widerfährt, und doch, wenn alles vorüber ist, ist die Leinwand überhaupt nicht berührt worden. Sie ist weder verbrannt, noch gibt es Einschusslöcher in ihr. Das Ganze war nur ein Schauspiel, ein Spiel. Wir müssen erkennen, dass dies auch mit uns Menschen so ist, dass da ein Spiel gespielt wird mit all den verschiedenen Persönlichkeiten und Verschiedenheiten. Hinter allem steht eine einzige Realität, die dauerhaft und unwandelbar ist. Baba sagt, dass die unwandelbare Realität Gott ist. Dass Gott der Bewohner eines jeden Herzens ist, dass Gott die eine bleibende, unwandelbare Wirklichkeit ist. So lasst uns also durch die Persönlichkeit der Menschen, die uns tagtäglich, zu Hause und am Arbeitsplatz begegnen, hindurchschauen und mit unserer Intelligenz und unserem Unterscheidungsvermögen die Tatsache würdigen, dass Gott die Wirklichkeit dieser Person ist. Selbst wenn sie so abstoßend ist, dass wir uns ihr auf keine 10 Fuß nähern möchten. Es hindert uns nichts daran, durch diese äußere Hülle hindurchzusehen und anzuerkennen, dass Gott im Innersten dieser Person ist. Und indem wir Gott im Herzen dieses Menschen sehen, sind wir imstande zu sagen, »Liebster Herr, ich liebe dich, Baba.« Wir sagen es schweigend im Geiste und im Herzen. Der äußeren Person schenken wir keine Beachtung. Lasst sie vorbeigehen, lasst sie ihren eigenen Weg gehen, ihr eigenes Leben führen, mischt euch nicht ein. Seht durch die veränderliche Persönlichkeit hindurch, beginnt zu würdigen, dass im Kern alles eins ist, dass Gott überall ist. Grüßt Gott, sagt ihm, dass ihr ihn liebt. Sagt Baba, dass ihr ihn liebt. Sagt ihm das jedes Mal, wenn ihr irgendjemanden anschaut. Wenn ihr das tut, werdet ihr fühlen, wie eine Welle des Glücks euch ergreift. Tut es tausendmal, und tausendmal werdet ihr diese Welle der Liebe und des Glücks empfinden. Die ganze Zeit hindurch, die ihr in dieser Weise auf Leute schaut, obwohl ihr euch rein äußerlich vollkommen normal und konsequent verhaltet, fühlt ihr gleichzeitig Liebe, die Liebe Gottes, die in euch ist. Dehnt jetzt diese Liebe in eine andere Richtung aus. Die Übung im Gewahrsein der ständigen Gegenwart Gottes. Eine Disziplin, die wir von der christlichen Religion her sehr wohl kennen. Für den Bildhauer ist jede mögliche Form, jedes erdenkliche Gesicht im Granit bereits enthalten. Hier ist der Granitblock. Muss der Künstler dem Stein erst einen Hirschen oder ein Gesicht aufsetzen? Nein. Alle Formen sind bereits in diesem Granitblock enthalten. Und alles, was nötig ist, ist ein schöpferischer Künstler, der dieses Gesicht oder die Gestalt herausarbeitet, indem er sie aus dem Verborgenen ins Sichtbare holt. Genau dasselbe gilt für Gott. Er ist allgegenwärtig. Allgegenwärtig bedeutet, gegenwärtig zu allen Zeiten und an allen Orten gleichzeitig. Baba hat uns wieder und wieder ausdrücklich gesagt, dass er, Baba, allgegenwärtig ist. Ich wage zu behaupten, dass nahezu jeder Einzelne in diesem Raum Babas Allgegenwart erfahren hat. Ist Baba nicht mal um mal in euer Leben getreten, wie selbstverständlich, obwohl sein Körper weit weg in Indien war? In jedem Raum, in diesem Raum jetzt vor mir, in dem Raum neben eurem Bett, wenn ihr morgens aufwacht, ist Gott voll vorhanden, vollständig vorhanden. Alles, was wir zu tun haben, ist, ihn mit der spirituellen Kunst eines Devotis des Herrn aus diesem Block von Raum herauszuholen, aus dem Verborgenen ins Sichtbare. Jeden Morgen, wenn ihr erwacht, holt Gottes Gestalt energisch, mit Entschlusskraft, mit aller Kraft eures Seins aus diesem Block von Raum direkt neben euch heraus. Macht euch ein Bild von Gott. Stellt ihn euch in der Gestalt des Göttlichen vor, die euch am liebsten ist. In der Form von Jesu Christi, Krishnas, der göttlichen Mutter oder in der Form Babas, die viele von uns am meisten lieben. Als der Inkarnation, die heute lebt und vollkommen erfüllt ist mit der Herrlichkeit des Göttlichen, als die unbegrenzte göttliche Erscheinung, die uns Freude bringt. Seht Gott, stellt euch seine Gestalt vor, betet zu ihm, holt ihn aus diesem Block von Raum heraus und dann nehmt seine Hand und haltet sie fest. Jeden Augenblick des Tages, vom Erwachen bis zum Schlafengehen, wobei ihr euch seiner Fürsorge anvertraut. Solange ihr wach seid, seid bewusst bei ihm, indem ihr fest seine Hand haltet. Bevor das Bewusstsein beim Einschlafen schwindet, betet zu ihm, dass er euch halte und beschütze. Und er wird während der Nacht bei euch sein. Tag und Nacht könnt ihr bei ihm sein. Das ist durchführbar und wurde von Anhängern des Herrn seit jeher praktiziert. Es ist eine sehr, sehr alte Übung. Sie wirkt, weil Name und Form nicht getrennt sind. Auch wir können es tun. Wir können Gottes Hand nehmen und an ihm festhalten, von jetzt an bis zum letzten Augenblick unserer Existenz in diesem vergänglichen Körper. Wenn wir jetzt unseren geliebten Baba jeden Tag bei uns hätten, wohin wir auch gingen, würden wir dann nicht in unserem Herzen Liebe für ihn empfinden? Wäre es nicht nahezu unmöglich, Gedanken wie Hass oder Eifersucht oder Zorn zu hegen, während wir Babas Hand halten? Nahezu unmöglich. Alle schlechten Charakterzüge, alle diese dunklen Nachtgewächse, sie wachsen im Dunkeln, sie treiben im Dunkeln. Wie kann es sie länger geben? Wie könnten sie überleben, wenn wir den ganzen Tag hindurch Babas Hand halten? Wenn wir nur diese beiden Übungen übernehmen, die des Gottsehens, die Gott als einzige Wirklichkeit anerkennt, wohin wir auch schauen, und die, dass wir seine Hand den Tag hindurch halten und uns seiner Fürsorge anvertrauen, wenn wir einschlafen, dann wird diese Liebe, die wir in Wirklichkeit sind, wachsen. Sie wird sich ausbreiten und voll sich selbst verwirklichen. Dann wird diese Liebe aus dem Inneren nach außen kommen, und das wird unser ganzes Leben verändern. Auf diese Art kann man die innere Liebe zu Gott entdecken, jene Schönheit, Reinheit und Kraft des Innern, die das Äußere verändert. Dies sind die ersten Schritte. Es ist ein absolut gangbarer Weg, um Babas Lehren in die Tat umzusetzen. Es gibt keinen Grund, weshalb wir es nicht tun könnten. Niemand sieht es uns tun. Wenn wir uns jemandem nähern und wir gehen an dieser Person vorbei, wobei wir Gott grüßen, der die Wirklichkeit dieser Person ist, die betreffende Person weiß es nicht. Sie kann nicht mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, »Seht euch diesen Verrückten an!« Wenn wir auf der Straße gehen oder im Büro sitzen und dabei Gottes Hand halten, kann uns dabei niemand beobachten. Niemand kann sagen, der kann nicht mehr für uns arbeiten, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Es vollzieht sich alles im Innern, in eurem Herzen. Deshalb hat niemand einen Grund zu sagen, das geht nicht. Es geht. Jeder der Anwesenden hier besitzt diese Freiheit. Die Gottesverwirklichung ist innerhalb seiner Reichweite. Jeder hier hat die Unsterblichkeit gleich nebenan, an seiner Seite, in sich, über sich. Wir sollten diese Tatsache niemals aus dem Blick verlieren. Von all den Millionen, all den Milliarden Menschen in der Welt, wie viele kennen Sri Sathya Sai Baba? Wie viele reisen nach Indien, um ihn zu sehen? Wie viele lesen seine Bücher und studieren seine Lehren? Wie viele suchen ihn in ihren Herzen und empfinden Liebe, Hingabe für ihn, fühlen die Liebe, die er für sie hat? Von all den Millionen in der Welt sind es nur eine Handvoll. Diese große Chance, die uns gegeben ist, aus Gedankenlosigkeit, aus Mangel an Unterscheidungskraft vorübergehen zu lassen, ist wirklich und wahrhaftig ein Verbrechen. So viele Male wurden wir geboren, durch so viele Leiden haben wir hindurch müssen, so viel Verzweiflung haben wir empfunden. Die Gelegenheit ist für uns da, aus dem Treibsand herauszukommen, das sichere Ufer zu erreichen, jene Göttlichkeit zu verwirklichen, die, wie Baba sagt, unser wahres Wesen ist. Das zu fühlen und zu sein, was sich niemals verändert, was immer dasselbe bleibt, diese Glückseligkeit, die alles Begreifen übersteigt, dieser Friede, der höher ist als alle Vernunft, das ist innerhalb der Reichweite eines jeden von uns. Jeder Tag, jeder Augenblick, den wir versäumen, ist ein verlorener Tag, ein verlorener Augenblick. Wie schnell geht das Leben, wie schnell gehen die Jahre dahin? Im Nu ist alles vorbei und schon sind wir zu alt, um uns dafür zu interessieren, und die Gelegenheit ist vorübergegangen. Wann und wo wird sie wiederkommen? Jedes Leben dient dazu, eine gewisse Last Karma abzuarbeiten. Wer weiß, welches Karma im nächsten Leben ins Spiel kommen wird? Wer weiß, unter welchen Umständen wir leben werden, wo wir sein werden? Diese Chance, die so greifbar und so kostbar ist, einmal verpasst, kommt sie vielleicht lange nicht wieder. Möglicherweise äonenlang nicht. Jeden Tag sollten wir uns unseres Erbes erinnern, unserer Chance, der Bedeutung unseres gegenwärtigen Lebens und zu Baba beten, zum Herrn beten, dass er uns helfe, das zu erkennen.
Sehnen nach dir, öffnet den Weg in mir. Nur noch verlangen, in Bewusstsein einzugehen. Sehnen nach dir, öffnet den Weg in mir. Nur noch verlangen, in Bewusstsein einzugehen. Sehnen nach dir, öffnet den Weg in mir. Nur noch verlangen, in Bewusstsein einzugehen. Öffnet den Weg in mir, nur noch verlangen, in Bewusstsein einzugehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist eine weitere Frage von Anil Kumar an Bhagavan. Aus der Satyopanishad 24, Februar 2010. Swami, wie können wir die Existenz Gottes erkennen? Und durch welche Anzeichen können wir sie erkennen? Swami hat es erfreulicherweise in der reizenden Redewendung konstantes, integriertes Gewahrsein erwähnt. Wie können wir dieses Gewahrsein erlangen? Lassen Sie uns hören, was Bhagavan antwortete.
Die Idee ist wahrlich, dass alle Formen und alle Namen Gott gehören. Konstantes, integriertes Gewahrsein. Die Erfahrung von Sarvam Vishnumayam Jagat, die Welt ist von Vishnu durchdrungen, ist dennoch konstantes, integriertes Gewahrsein. Gott kann in jeder Form erfahren werden, zu jeder Zeit oder an jedem Ort. Das Leben von Tulasidas verbildlicht dieses wunderschön. Er konnte Gott nicht erkennen, auch nicht, als er vor ihm erschien und zu ihm sprach. Eines Tages saß Tulasidas unter einem Baum und zermalte mit einem Mörser ein Stück Sandelholz, um die Paste zuzubereiten. Gerade da kamen zwei Kuhhirten und fragten ihn: »Großvater, würdest du uns bitte etwas Sandelholzpaste geben?« Darauf antwortete Tulasidas: »Meine Kinder, ich bereite dies für Lord Sri Ramachandramurti zu.« Zwei Papageien, die auf einem Ast dieses Baumes hockten, beobachteten das und sprachen: »Für wen ist all diese Paste? Warum begreift er das nicht?« Tulasidas hörte diese Worte. Er kannte die Sprache der Vögel. Am nächsten Tage, während er die Paste zubereitete, tauchten die zwei Kuhhirten auf. Dieses Mal nahmen sie, ohne ihn zu fragen, etwas Sandelholzpaste in ihre Hände, strichen sie auf die Stirn und gingen. Tulasidas, der dies bemerkt hatte, war verblüfft. Auch dieses Mal hörte er die Kommentare der Vögel vom Zweig des Baumes. »Aha, Welch ein Wunder! Der, für den die Sandelholzpaste zubereitet worden war, war selbst gekommen und hatte sie empfangen. Welches Glück! Da er die Sprache der Vögel verstand, erkannte Tulasidas, dass die Jungen, die sich selbst mit der Paste geschmückt hatten, tatsächlich Rama und Lakshmana waren. Aus Unkenntnis hatte er sie zuerst abgewiesen. Du wirst auch von Vemana gehört haben. Er war ein Denker, der die Verehrung, die Steinen und Abbildern dargebracht wird, herabsetzte. Er zweifelte, wie kann Gott, der die ganze Welt durchdringt, im Inneren von steinernen Statuen sein? Er macht sich lustig über die Verehrer von Abbildern. Eines Tages verstarb die Tochter seines älteren Bruders, die er von ganzem Herzen liebte. Kummer ergriff ihn. Er starrte ständig auf das Bild des kleinen Mädchens, das an der Wand hing. Die Frau seines älteren Bruders beobachtete das alles. Eines Tages warf sie das Bild hinunter. Es zerbrach in Stücke. Dies war zu viel für Vemana, um es zu ertragen. Darauf sagte sie, »Mein Sohn, mein Mädchen ist nicht mehr, nicht wahr? Warum weinst du über ein zerbrochenes Bild?« Vemana antwortete, »Mutter, obwohl sie gegangen ist, war ihr Bild hier, nicht wahr? Es anzuschauen war etwas Trost für mich. Darum bin ich, als es in Stücke zerbrach, noch trauriger.« Daraufhin riet die Frau seines älteren Bruders ihm bewundernswerterweise, »Mein Sohn, es ist wahrhaft wahr, dass Gott überall gegenwärtig ist. Aber der Devoti ist beglückt, ihn ebenso in einem Abbild zu sehen und anzubeten. Genauso wie du selbst Trost fandest, indem du das Bild anschautest, obwohl sie, die du liebst, nicht mehr ist, ruft der Devoti Gott in einem Abbild an und bringt ihm seine Verehrung dar.« Vemana verstand sofort ihre Botschaft und das Geheimnis hinter der Bilderverehrung. Auf diese Weise ist die Erfahrung, den höchsten Herrn an allen Orten, zu allen Zeiten und in allen Geschöpfen zu sehen, wahrlich konstantes, integriertes Gewahrsein. Das kann auch die Existenz und das Anzeichen des Göttlichen genannt werden. Die Idee ist wahrlich, dass alle Formen und alle Namen zu Gott gehören. Konstantes, integriertes Gewahrsein. Die Erfahrung von Sarvam Vishnumayam Jagat, die Welt ist von Vishnu durchdrungen, ist dennoch konstantes, integriertes Gewahrsein. Gott kann in jeder Form erfahren werden, zu jeder Zeit oder an jedem Ort.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten eine Sendung über das Thema Gott und Göttlichkeit. Das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland verabschiedet sich. Wir danken den Sprechern Krok Krumbiegel und Horst Beckmannshagen und allen, die mitgeholfen haben, dass diese Sendung ausgestrahlt werden konnte. Produktion und Moderation Inge Sadai. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein. Om Sai Ram.